Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belka.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen. Toll, dass ihr wieder in meinem Podcast seid. Und wie immer begrüße ich unsere Podcast-Produzentin Birgit Eschbach. Hallo Birgit, wie geht's denn heute?
Ach, hallo lieber Thomas, du, mir geht's super. Ich bin an Tag 2 meiner Sommerfrische in Ostfriesland. Ich arbeite jetzt 2 Monate am Emsdollard und arbeite von hier aus und das macht richtig Spaß. Also mir geht's wirklich richtig gut.
Eine Rheinländerin undercover in Ostfriesland, naja.
Ja, meine Eltern können das auch nicht verstehen.
Doch, ich schon, es ist wunderschön dort. Ja, heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Ich freue mich schon auf ihn.
Du, Thomas, so schnell geht das hier nicht. Du kannst nicht direkt den Gast einführen, ohne jetzt erst nochmal dich wieder ein bisschen abfeiern zu lassen. Weißt du, auf der Fahrt hierhin habe ich die Sommerhitze der letzten 30 Jahre gehört und bei Lubega an dich gedacht. Hast du irgendeine Ahnung, warum?
Lubega, na, nicht richtig.
Also Lubega ist der, der diesen One-Hit-Wonder-Sommerhit hatte, Mambo Number 5. Und spätestens bei 5 müsste es jetzt klingeln.
Boah, das ist weit hergeholt, aber ja, ich fühle mich getroffen. Ist das schon fast, ist schon fast peinlich. Ja, tatsächlich. Number 5, fünfter Platz. Manager Magazin.
Dieses Buch von dir ist so toll. Du erzählst so unglaublich lustige Geschichten und findet sich da wieder. Und deswegen muss dieser kleine Werbeblock für dein Buch sein. Nicht nur Spiegel Bestseller, sondern auch Top 5 Manager Magazin, Monatsliste, Wirtschaftsbücher. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Und jetzt darfst du deinen Gast vorstellen.
Danke. Dann kann ich sagen, ich habe einen Gast, mit dem ich auch über Führung rede. Ja. Aber bei uns ist jetzt gleich Kawa Yunusi. Und er gilt, wie ihr alle wisst, als einer der innovativsten Köpfe in der Personalbranche. Und er hat Jura studiert, wie ich. Mhm. Aber sonst ist alles anders. Sonst ist alles anders bei Kawa. Kawa ist in Kabul geboren. Mit 13 Jahren floh er aus Afghanistan nach Deutschland und wuchs allein hier angekommen bei einer Pflegefamilie auf. Dann hat er Abitur gemacht. Und nach dem Abitur hat Kawa ja so ein paar kleinere Jobs gehabt und hat dann Jura studiert. Aber das, was ihn besonders interessiert und natürlich uns alle hier, ist, wie sieht denn die aktuelle Arbeitswelt aus? Ja, wir wissen alle, dass es hier und da drückt und es da ganz hohe Anforderungen gibt und wir in einem wahnsinnigen Wandel sind. Und welche Anforderungen sind zu erfüllen, damit unsere Zukunft erfolgreich wird? Und da denkt Kawa immer in erster Linie mit. Alle, die ihm auf LinkedIn folgen, das sind 106.000
Wahnsinn,
Follower, 106.000, die lesen das ja auch so gut wie jeden Tag, wie er sich da äußert und wie er wirklich die heiklen Themen in den Raum wirft und zum großen Teil auch beantwortet. Mhm. Also großartiges Kino, was uns erwartet. Und ich denke, wir kriegen alle einen spannenden Einblick in sein Wirken und sein Denken. Und ich habe versucht, ihn natürlich auch so ein bisschen in seiner Persönlichkeit mal so zu befragen. Was ist er eigentlich für ein Typ? Wie denkt er auch in manchen privaten Zusammenhängen? Und was macht das Leben sonst mit ihm heutzutage?
Also das wird echt eine spannende Folge. Wollen wir reingehen ins Gespräch mit Kawa?
Ja, auf geht's.
Let's go.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist er, unser Gast, Kawa Yunusi. Hallo, lieber Kawa, herzlich willkommen.
Hallo, Thomas. Hallo, Birgit. Danke für die Einladung.
Kawa, du bist dauernd auf Achse. Es ist so schwer, dich zu bekommen, es sei denn, man geht zu einer deiner Veranstaltungen. Hast du eigentlich noch genug Zeit für dich?
Ja, das sieht, glaube ich, mit der Achse ein bisschen anders aus. Es ist, glaube ich, wie man von Social Media wahrgenommen wird. Weil meist das kündigt man an, dass man irgendwo hingeht, dann ist man dort und dann ist auch noch die Recap. Aber ja, mir ist Work-Life-Balance wichtig, wobei ich muss zugeben, meine Frau sagt mir das auch, dass ich mittlerweile mehr unterwegs bin als zu meinen Arbeitszeiten, SAP-Zeiten. Aber das ist auch wichtig, es ist eine Inspiration zu bekommen und einen Austausch zu kommen. So haben wir uns auch kennengelernt und uns ausgetauscht beim Marketing Club Köln und daraus hat sich jetzt dieser Podcast ergeben.
Wir haben uns nicht nur gesehen, wir haben auch einen schönen Abend in Köln verbracht. Da komme ich dann noch drauf, denn da habe ich ja einiges von dir gehört und dich besser kennengelernt. Kawa, du bist ein Vordenker und jemand, der die Finger oder den Finger in die Wunden legt. Wie sehr strengt dich das an? Oder kommt das so wie dein Atem einfach so, puh?
Es ist nicht anstrengend, es ist nur traurig, dass bestimmte Sachen schon seit Jahren, Jahrzehnten bekannt sind, trotzdem sich nicht ändern. Und dass, wenn wir im Arbeitsbild bleiben, trotz Evidenz, also obwohl man weiß, wie es anders laufen könnte oder müsste, vielleicht kommen wir auch später dazu zu sprechen, oder wenn es um Missstände in der Gesellschaft geht oder in Bildung etc., und da ist es natürlich leicht, wobei ich mich ziemlich viel über vieles aufregen kann. Das letzte Mal, was jetzt ein bisschen out of the box war, habe ich einen Post auf LinkedIn auch gesetzt, wegen den unseren Einstellungen zu Toiletten, also der öffentlichen Toiletten. Dazu könnte ich mich immer noch immer aufregen, wenn ich egal wo bin, und sehe, wieso, was passiert in Köpfen der Menschen, gerade in Restaurants oder in Zügen oder woanders, dass es so einen Knick gibt zwischen dem Raum, wo man sich aufhält, den geben sie so viel Mühe für Menüs und Ausstattung des Restaurants etc., aber sobald man hinter eine Tür geht irgendwie, hört dann diese Custom Experience auf. Okay, ich glaube, ich bin falsch abgebogen, kommen wieder zurück zu deiner Frage. Es ist nicht aufregend, es fällt einem auf und dann das Ganze aufzuschreiben oder zur Stellung zu beziehen, ist dann nicht so anstrengend.
Okay, aber nehmen wir gerne mal das Beispiel, was du mit dem Knickraum und Toilette gerade angesprochen hast. Wir leben davon, dass wir Influencer haben, also Menschen, die in Verbindung vielleicht mit ihrem Beruf, aber darüber hinausgehend Einfluss ausüben. Fühlst du, dass du mit deinen Themen, die du so propagierst und uns näher bringst, tatsächlich Einfluss ausübst? Ist das spürbar für dich?
Ehrlich gesagt, nein. Also dieses Gefühl habe ich nicht und daran denke ich auch nicht, wenn ich kommuniziere. Wenn dann bei anderen was ankommt und die das eine andere übernehmen und da bekomme ich auch einige Feedbacks, dann freut mich das. Aber das Bewusstsein fehlt mir dafür. Übrigens, Thomas, dieses Gefühl habe ich auch nie bekommen, als ich Manager oder Führungskraft wurde. Also zu wissen, wie ist es, Führungskraft zu werden. Bei mir hat sich nicht viel geändert, jedenfalls nicht in meiner bewussten Wahrnehmung. Natürlich hat sich vieles vermutlich geändert, dass Leute jetzt nicht viel mit mir diskutiert haben, wenn ich etwas wollte oder eine Idee hatte. Natürlich sind Privilegien, die man als Führungskraft hat. Aber diesen Klick im Kopf, ich weiß nicht, Thomas, was ich meine, ist bei manchen, die sagen, das war der Moment, als bei mir sich im Kopf was geändert hat, Führungskraft zu sein und so. Das ist bei mir nie eingetreten. Ich habe die Menschen, mit denen ich früher gearbeitet habe und auch später genauso gesehen wie damals auch und in Zusammenarbeit auch, waren Menschen, egal ob Student oder Professional, habe ich da keine Unterschiede machen können.
Ich kann das gut nachfühlen. Also mir geht es tatsächlich auch so. Ich sehe immer noch den Normalo oder manchmal auch den kleinen Jungen im Spiegel. Und auch wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich jetzt nicht anders, als wenn ich in einem 1-zu-1-Gespräch mit jemandem bin. Mir ging das sogar so, als ich Vater wurde, was ich noch bin natürlich, dass ich da auch dieses Gefühl, Vater zu sein, gar nicht hatte, sondern für mich waren das wichtige Mitglieder der Familie, mit denen ich immer auf Augenhöhe war. Wie geht dir das denn? Du bist auch Vater.
Absolut genau so. Du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Unser Sohn, der ist mittlerweile 16, wir haben von Anfang an sind wir mit ihm so umgegangen, wie ich normalerweise auch mit Erwachsenen umgehen würde, nur natürlich altersangemessen. Und deswegen habe ich immer gehadert mit dem Wort Erziehung, sondern es war halt ein Mensch und habe immer versucht zu erklären, warum bestimmte Sachen so sein müssen, warum nicht. Und das ist auch so geblieben, also diese Abstufung, ich bin der Ältere oder der Vater und der andere ist ein kleiner Mensch, muss machen, was ich sage und so, habe ich nie gehabt. Und das führe ich auch die Trotzphase war jetzt nicht so krass, was uns in Erinnerung geblieben ist. Und später, auch jetzt Pubertät 16, bis jetzt, Gott sei Dank, ich klopfe auf dem Tisch, ist alles noch im Rahmen, weil es eben, also man sagt, man soll keine Freunde sein, das ist auch keine Freundschaft, ich habe schon, ist ihm schon klar, dass ich der Vater bin, auch nicht auf dieser spielerischen Ebene, aber auch nicht wie man mancherorts liest und wahrnimmt, wie die Eltern sich verhalten.
Ja, ich glaube, da sind wir auch mittlerweile ganz anders geprägt, anders noch als das jetzt zum Beispiel im Verhältnis zu meinem Vater war. Und das Thema Erziehung, das, was ich am meisten berücksichtige im Leben, ist, wenn eins meiner Kinder mir sagt, du, Daddy, das tut man nicht oder mach das nicht. Also da fange ich dann richtig an nachzudenken und ich glaube, in fast 100% der Fälle tue ich das dann auch nicht mehr. Also Reverse-Erziehung. Aber ja, immerhin, es ist Einfluss da. Das sind die Influencer für mich.
Genau, und die sind auch die ehrlichsten Kritiker, die meinen es wirklich gut. Und wenn die sagen, Papa, das ist cringe, was du machst, dann solltest du wirklich aufhören, das zu machen. Mach bei unser Sohn auch. Also mein Papa, das postest du bitte nicht.
Ja, genau. Dann.
Aber dann mache ich das, weil er ist in der Pubertät. Natürlich findet er vieles blöd, aber was objektiv nicht wirklich blöd ist, dann muss er halt durch. Aber solange er selbst nicht involviert ist, habe ich auch kein Problem damit. Aber ansonsten, wenn es um seine Themen geht, natürlich entscheidet er selbst.
Kawa, wenn ich auf deinen Lebenslauf schaue, der ist Legende. Den haben wir ja auch in der Vormoderation gewürdigt. Und mit deinem Lebenslauf bist du ein Mutmacher für uns. Braucht es Mut in der heutigen Arbeitswelt oder kommen wir auch ohne Mut zurecht?
Zum Thema Mut komme ich zurück. Zum Thema Lebenslauf, also ehrlich gesagt kann ich nichts dafür. Das ist Lotterie des Lebens, dass ich so ein Leben geführt habe. Also man muss nicht den Weg gehen, den ich gehen musste mit einem Hoch und Tiefst, um Mutmacher zu sein. Und das zeigt ja auch mein Lebenslauf eigentlich, dass... Also ich sage immer, ich bin ein lebendiger Beweis, dass in jedem von uns Potenziale drinstecken, die nur eine passende Umgebung brauchen und passende Rahmenbedingungen, damit die sich entfalten können. Und manchmal bekommt man diese Rahmenbedingungen, wenn man Glück hat, mit den richtigen Menschen zusammenzutreffen. Manchmal muss man dann auch diesen Raum für sich einnehmen. Und zum Thema Mut zurückzukommen, ja, Mut braucht man, weil Veränderungen gehen nicht von entstatten, wenn man selber in der eigenen Komfortzone drin steckt. Wenn alle Beifall leisten, dann verändert sich nichts. Weder im Kleinen noch im Großen. Veränderung bedeutet neues Terrain betreten, Mut zum Vertrauen zu haben, sich auf Neues einzulassen, aber auch damit sich abzufinden, dass es auch Schmerzen kann, Wachstumsschmerzen. Aber auch, wenn wir in den Organisationskontext denken, dass nicht alle an der Straßenseite stehen und Beifall leisten, sondern das wird welche geben, die das gut finden und es wird welche geben, die es nicht so gut finden, was auch verständlich ist, denn wir sind Gewohnheitswesen und Veränderung, ständige Veränderung liegt ja nicht in unserem ursprünglichen Wesen, sonst hätten wir evolutionär gar nicht überlebt.
Du hast bei mir gerade eine neue Erkenntnis hervorgerufen. Ja,
aus Versehen.
Nein, oder immer aus Versehen, das ergibt sich durch Gespräche, also insofern ist es der Sinn der Kommunikation. Du hast über Potenziale gesprochen und gesagt, wir brauchen nur die richtigen Rahmenbedingungen. Als wir uns in Köln vor einiger Zeit in dieser super lauen, schönen Sommernacht unterhalten haben und über unsere beider Leben resoniert, da kam es mir eben zunächst mal ganz klar zum Ausdruck, wie unterschiedlich unsere Lebensvoraussetzungen waren. Du, der Mensch, der sich alles erkämpfen musste, das ist nochmal so, das hast du ja auch getan. Und ich, der dann im beschaulichen deutschen Mittelstand aufgewachsen bin, ohne große Sorgen. Ja. Und dann plötzlich, wenn man das jetzt so sehen, Potenzial braucht Rahmenbedingungen, standen wir beide zu unterschiedlichen Zeiten im Abitur, hatten zufälligerweise sehr ähnliche gleiche Leistungsfächer. Wir haben beide Jura studiert, wir sind beide lange Personalchefs gewesen, wir sind beide jetzt unter die Buchautoren gegangen. Also irgendwo scheint es, dass ein Teil unseres Potenzials doch sehr ähnlich ist, obwohl wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Das heißt, jetzt bin ich wieder bei dir als Mutmacher, auch wenn ich erstmal schlechtere Voraussetzungen hatte als der Mensch, der im Mittelstand aufgewachsen ist, wie ich, haben wir die Chance, wenn unser Potenzial die Rahmenbedingungen findet, dass wir uns gleich entwickeln, dass wir auch unsere Chancen bekommen.
Genau, also das ist erstmal, wir sind nicht so ganz gleich, du hast schon einen Bestseller. Ich muss da hinkommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Mega Buch für alle Zuhörende. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann Stichwort Führung. Jetzt wird Zeit, das Buch zu bestellen. Wenn ihr schon eh dabei seid, bei Amazon oder Buchhandlung, dann könnt ihr auch direkt die große Potenzialverschwendung mitbestellen. Werbung Ende. Ja, und zurückzukommen, dass Potenzialrahmenbedingungen, unterschiedliche Ausgangspositionen, trotzdem gleiche Lebenswege. Und erstmal muss man sagen, dafür bin ich dankbar und dafür sollte man dankbar sein, dass wir in so einer Gesellschaft in Deutschland leben, bei allen Jammern, was man im Moment hört, über die Jammern hört, dass hier grundsätzlich die Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Auch wenn wir wissen, dass faktisch natürlich an vielen Stellen Chancenungerechtigkeiten gibt, angefangen im Bildungssystem, je nachdem, in welchem Haushalt man geboren wurde, geht's weiter im Berufsleben, je nachdem, welchen Vor- und Nachnamen man hat und im Wohnungsmarkt und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel noch Arbeit zu machen, aber ich finde, dass Deutschland nach wie vor einer der wenigen Länder sind, wo man nicht nur einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat hat, sondern auch, wenn man will und wenn man entsprechende Unterstützung hat und diese auch in Anspruch nimmt, grundsätzlich die Möglichkeit hat, sich so zu entfalten, wie das eigene Potenzial zulässt.
Das ist gut, es so von dir zu hören. Dein Buch heißt Die große Potenzialverschwendung, kommt im September, Ende September raus, glaube ich.
Aber jetzt schon vorbestellbar?
Ja, jetzt ist es vorbestellbar. Ja, natürlich, es ist vorbestellbar und Vorbestellungen machen Sinn, absolut. Und du sagst im Zusammenhang mit dem Buch, zumindest habe ich das so gelesen, Talent ist gleichmäßig verteilt, die Chancen nicht. Und das ist ja genau das, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, was viele von uns so interessiert. Wir haben ein Talent, wir stecken irgendwo in Jobs und haben vielleicht manchmal das Gefühl, wir stecken auch fest, wir kommen nicht weiter, weil man unser Talent nicht erkennt. Was kann ich tun, um meine Chancen zu verbessern? Was kann ich als Mitarbeiter oder als junge Führungskraft im Mittelmanagement tun, dass sich mein Talent entwickelt und dass man es auch erkennt, dass ich die Chancen auch nutze, die in mir stecken?
Ja, also sehr wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Jetzt fokussieren wir uns auf Arbeitsleben. Bevor wir zum Arbeitsleben kommen, komme ich nochmal zurück auf eingangs, was du gesagt hast. Talent ist gleichmäßig verteilt, Chancen nicht. Das sieht man auch, weil wenn man es nicht sieht und hört, glaubt man das nicht. Wenn man die Erhebung von Hochschulrechter sich anschaut, kann man im Internet nachschauen, seit Jahren immer fast die gleichen Ergebnisse. Von 100 Kindern, die in der Grundschule anfangen, schaffen 74 Abitur, wenn sie Akademikereltern haben, aber nur 21, wenn sie nicht Akademikereltern haben. Und von diesen 74 bis 21 schaffen 63 Bachelor-Abschluss und gerade mal 15, wenn die Eltern nicht Akademiker sind. Daran sieht man erstens, dass natürlich geht es nicht darum, dass alle Abitur und Studium machen müssen, aber wie wichtig der Umstand ist, wo man geboren ist, weil es eigentlich nicht sein kann, dass diejenigen, die in Akademikerhaushalt geboren werden, automatisch klüger sind oder besser sind in der Schule als die Nicht-Akademiker, sondern es liegt irgendwas in unserem System. Weil, wie man sein eigenes Potenzial entfalten kann, ist aus meiner Beobachtung, idealerweise hat man Menschen um sich herum, die genau das fördern. Also wenn man Glück im Leben hat, hat man gerade im Arbeitsleben Kollegen oder Führungskräfte, die über eine Zeit lang einen begleiten und die Stärken und Schwächen mit einem arbeiten und einem immer wieder die Chancen geben. Nur das ist auch ein Privileg, ist nicht häufig die Regel, gerade nicht in Corporate, da ist es ja in der Natur der Sache meist, dass der Wettbewerb und Karriereleiter hochklettern oft im Vordergrund steht. Dann bleibt in einem selbst und da ist meine Erfahrung, erstens Netzwerke, 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 also innerhalb vom Unternehmen, möglichst mit vielen Menschen, wenn man in Großunternehmen arbeitet, in Kontakt kommen. Heutzutage kann man auch über LinkedIn sehr viel auch netzwerken, sehr einfach netzwerken, um an die relevanten Menschen dran zu kommen und sichtbar zu werden. Und nicht immer warten, dass andere Menschen auf einen zukommen und sagen, aber ich glaube, das kannst du, sondern auch mal selbst Vorschläge machen, was man gern machen will oder woran man gut ist oder woran man einfach mal besser werden kann, damit man sichtbar wird. Und es geht nicht um Thema Sichtbarkeit, sondern, Thomas, du weißt, unser Gehirn funktioniert nun mal so, dass alles, was nicht präsent ist bei uns in unserem Gehirn, existiert sozusagen nicht. Also es hilft nicht, wenn man der beste, intelligenteste und fleißigste Mitarbeiter im Team ist, aber davon die Führungskraft oder diejenige, die darüber entscheidet, über den Erfolg, nicht viel mitbekommt, sondern diejenigen, die Talent haben, aber auch darüber reden, also die irgendwie sichtbar sind. Und das muss man schaffen, damit auch die Potenziale gesehen werden und auch man entsprechend auch gefördert wird. Also beides, sowohl von der Führungskraft als auch selbst nicht untätig bleiben, sondern dafür streiten.
Okay, danke. Ja, verstanden. Ich glaube, damit können die Zuhörer, Zuhörerinnen eine Menge anfangen. Du, wir haben ganz am Anfang gesprochen, als du gesagt hast, es gibt Dinge, die verärgern dich. Bezogen auf die große Talentverschwendung, was ist dein Ärger und was tun wir gegen den Ärger, damit du besänftigt wirst?
Ja, also beim Talent zu bleiben, fangen wir erstmal an mit dem Recruiting erstmal an, wo wir viele Potenziale verschwenden. Nach wie vor sind die meisten Unternehmen und jetzt nach dem Angriffskrieg von Russland gegen Ukraine ist wieder dieser alte böse Geist zurückgekommen, dass viel mehr auf Zeugnisse geachtet wird, also diese Degree-Based Recruiting ganz oben ist, gerade in Deutschland, dass wir dadurch sehr viele Leute ausschließen, die das Potenzial haben, die Möglichkeit haben und quereinsteigen wollen. Gegenzug aber Kauf nehmen, dass wir dann ewig warten, bis wir die eierlegende Wollmilchsau bekommen mit der vollen akademischen Kriegsbemalung, anstatt anderen Menschen Chance zu geben. Dann verschwinden wir sehr viel Potenzial, habe ich Recruiting, habe ich gesagt, wegen unserer Bias, sei es bewusst oder unbewusst, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, haben erhebliche Schwierigkeiten, in bestimmten Bereichen Fuß zu fassen. Dann das andere Thema, was immer wichtiger wird in einer alternden Gesellschaft, nämlich Age Discrimination, also Menschen, die wegen ihrem Alter diskriminiert werden. Die Berichte und Anekdoten liest man ja immer, dass man ab 50 aussortiert wird, was ich vollkommen, also zum Heulen finde. Nicht nur wegen der Fachkräftemangel, nicht nur, weil es moralisch verwerflich ist, sondern wir werden jetzt, unsere Lebenserwartungen sind ganz andere als vor 50 Jahren. Wir arbeiten in der Regel im White-Collar-Bereich, nicht in Bereichen, wo es auf die Kraft unserer Muskeln ankommt, sondern auf unsere geistige Fitness und Kreativität, dass wir immer noch diese Zahl 50 im Kopf haben, 50 plus, Arbeitsmarkt, Förderung, Karriere, Learning etc., dass man bewusst und unbewusst sozusagen ausgeschlossen wird und benachteiligt wird, finde ich eine riesengroße Potenzialverschwendung. Das geht dann ein bisschen weiter, auch im Arbeitsleben selbst. Auch dort kennt man die eine Geschichte, wo erfahrene Kollegen meist dann bei bestimmten Themen, Projekten etc. gar nicht erst reingenommen werden, sondern im Sinne von, das lohnt sich ja nicht, die gehen ja in Vorruhestand und Rente. Und innerhalb des Unternehmens ist die Talentverschwendung, zeigt sich dadurch, dass immer noch Menschen gepresst werden an Rollen. Irgendwann wurde man für irgendwas eingestellt, obwohl man weiß, Menschen entwickeln sich, die Potenziale entwickeln sich, aber die Leute werden trotzdem an bestimmte Jobbeschreibungen gepresst, was dann dazu führt, dass die Leistung nachlässt und dann anstatt zu gucken, wie man einen guten Match zwischen dem, was der Mitarbeiter mitbringt und oder aktuell hat oder sich entwickelt hat und was das Unternehmen braucht, ihn zu bekommen, kommen wir mit der Keule von Performance Management und Low Performer und investieren sehr viel Mittel, Aufwand etc., um Low Performer sozusagen zu fixen oder rauszudrängen aus dem Unternehmen, statt sich zu, ein bisschen anzustrengen und zu sagen, okay, was ist jetzt anders als bei der Einstellung, weil niemand wird als Low Performer eingestellt. Und wo könnte es im Unternehmen eine passende Match geben, wo der Mitarbeiter gemäß jetzt dem aktuellen Potenzial und Skills auch arbeiten könnte?
Da hast du vor kurzem ja auch gepostet, das habe ich in guter Erinnerung. Auf Englisch war das, Retention is always better than recruiting, also auf Neudeutsch vielleicht Mitarbeiterbindung ist der bessere Weg, als neue Mitarbeiter einzustellen. Und da haben die Unternehmen, glaube ich, schon ein ganz schönes Mindset-Wechsel vor sich, oder? Also das ist schon eine echte Aufgabe, das so zu verstehen. Das ja. ist ja im Einklang mit dem, was du jetzt über Low-Performer, oh, mich schüttelst immer bei dem Begriff, es sind Menschen, ja. Also wenn der Output in der Arbeit nicht mehr so stimmt, wie man das gerne hätte im Unternehmen, dass man sich dann die Mühe gibt, mit den Mitarbeitern auch darüber zu sprechen und Wege aufzuzeigen, wie man das verbessert. Aber ich glaube, dass das in vielen Unternehmen ja daran scheitert, dass man sagt, haben wir keine Zeit für, oder man hat einfach eine ganz andere Einstellung, oder?
Also, das hat sich ein bisschen im Blick geändert seit 22, aber das ändert ja nicht an der Grundtatsache, dass wir einem Arbeitermangel, nicht nur Fachkräftemangel, entgegenlaufen 2030 und aufwärts. Und da kommen die Unternehmen nicht drumherum, werden nicht drumherum zu kommen, dass die tatsächlich auch in Bindung der Mitarbeiter investieren. Wobei Bindung ja nicht immer eine Frage von Budget ist und Geld ist und Aufwand ist. Es ist meist eine Frage von Mindset als Arbeitgeber, also Menschenbild. Wenn man in entscheidenden Situationen, in Moments that matter, wie wir in HR manchmal sagen, walk the talk sozusagen macht und sich an die Werte, die man versprochen hat, hält oder für Menschen da ist, dann erreicht man eigentlich viel mehr als durch hunderte Programme, die man durch Dorf treibt.
Danke, Kawa. Da kommt mir folgende Frage. Wenn man dir so zuhört, bist du ja ein sehr kluger, analytischer Geist. Und wenn du jetzt in dein Herzen guckst, bist du das da auch oder bist du da doch eher der Rebell als der Besonnene? Wie schlägt dein Herz?
Ja, also ich bin eher ein Chaot und ein chaotischer Mensch, unstrukturiert. Jedenfalls wirkt das nach außen. Aber Thomas, wir wissen, wenn wir einmal durch Jurastudium durchgeschleust wurde,
ja.
dann wirkt, egal wie es wirkt, in dem Kopf, wir bleiben unser Juristen, Gutachten, Stil, Subsumieren etc. auch, das schlägt sich auch in Denken nieder. Also das ist auch, was manchmal häufig auch Missverständnisse entstanden ist, wenn Leute mich neu kennengelernt haben, Teammitglieder. Auf den ersten Blick wirkt das so, als hätte ich nicht vollkommen den Überblick oder wäre als unstrukturiert. Aber in Wirklichkeit habe ich sehr im Kopf sehr wohl den Blick fürs Wesentliche. Also ich bin überhaupt nicht analytischer Typ. Also ich beneide manchmal Menschen, die diese Fähigkeiten haben, analytisch zu sein. Ich bin eher jemand, der pragmatisch ist, der eher vom Bauch her agiert als vom Kopf her. Und das ist gerade, wenn man in Corporate arbeitet, gar nicht so schlecht, weil in der Regel ziehen die Corporate oder große Unternehmen eben Menschen mit anderen Skills, ja, mit die analytisch unterwegs sind und mehr mit Zahlen etc. können als das meine Wenigkeit. Und deswegen war es immer eine sehr gute Ergänzung, mich dann mit Menschen zu ergänzen, die genau das mitgebracht haben, was mir gefehlt hat. Und in Ergänzung sind wir erfolgreich geworden. Im Herzen, da auf eine Frage zu kommen, bin ich eigentlich ein lebensfroher und ein gütiger Mensch. Also jemand gar nicht, der auf Effizienz und Analytik und Analyse und etc. aus ist.
Gut, du kommst auf jeden Fall rüber, sehr analytisch, wenn du Zahlen, Daten, Fakten wie eben an uns weitergibst. Dann sagst du, du bist pragmatisch. Ja, du warst lange, lange, lange Personalchef und du hast auch jede Menge, ich denke, revolutionäre Änderungen im Unternehmen bewirkt. Liegt dir da was besonders am Herzen? Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, da bist du stolz drauf, dass du das fürs Unternehmen und für die Mitarbeitenden verändern konntest?
Ja, gibt es sehr viele. Also jetzt haben wir den 26.06. in der aktuellen Wirtschaftswoche, wird auch dazu, was gerade wurde geschrieben, rückblickend. Aber was also sind besondere Momente, die an sich jetzt nicht viele Programme waren, mir sind hängen geblieben. Also eine Sache, was mir wirklich die Reaktion von Mitarbeitern hängen geblieben ist, und da werde ich auch nicht vergessen, war Anfang von Corona, erste Lockdown, das war, glaube ich, März 2020 war das, und alle Unternehmen waren ja aufgefordert, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken, Mobilarbeit anzuordnen. Vielleicht erinnerst du dich ein bisschen an die Zeit.
Ja,
es kommt
klar,
so vor,
absolut.
Mitten im Jahrhundert, aber es war gerade mal vor 4 Jahren. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, wollte ich einen Mitarbeiter rausschicken, dass sie von zu Hause arbeiten. Und was aber kein Thema war für uns, weil wir Mobilarbeit schon die ganze Zeit gemacht haben, auch unabhängig von Corona, die Unternehmens ein bisschen anders die Welt gewesen. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt ja auch viele, die mobil arbeiten könnten, rein technisch. Aber wenn die Kinder zu Hause sind und nicht in Krippe, Kindergarten und Grundschule gehen und viele auch kein eigener Arbeitszimmer natürlich haben, dann hilft auch die technische Ausstattung nicht. Dann kann man faktisch nicht arbeiten. Man kann es jetzt nur ignorieren, trotzdem fordern, oder man kann darauf hinweisen. Das war wirklich eine spontane Idee. Ohne Abstimmung mit Vorstand, mit irgendjemandem, habe ich dann einen Satz zum Schluss geschrieben. Und uns ist klar, dass man trotz Mobilarbeit nicht arbeiten kann, aus den genannten Gründen. In dem Fall müsst ihr auch nicht arbeiten. Sprich mit eurer Führungskraft. Ihr müsst aber auch keinen Urlaub für die Zeit nehmen. Ihr braucht auch keine Gehaltskürzung zu befürchten, sondern das, so ist es. Wir werden solidarisch als Firma da durchgehen. Und die Reaktionen, Thomas, waren sowas von überwältigend. Und zwar nicht nur in dem Moment, als ich die Mail an 25.000 Leute rausgeschickt habe, sondern Monate, sogar auch Jahre später konnten sich die Menschen daran erinnern, dass es geht gar nicht darum, dass sie alle jetzt wie Rechner zugeklappt haben, nicht mehr gearbeitet haben, sondern dass man es gesehen hat, auch angesprochen hat, diesen Druck rausgenommen hat. Und es gab keine Eskalation oder Missbrauch oder auch im Team. Also ich habe nicht Probleme mit von Führungskräften erfahren, dass jetzt auf einmal die Arbeit dann überbleibt und alles dann die Nicht-Eltern machen müssen oder so, sondern hat sich sehr gut an die Teams das Ganze gemeistert. Also nochmal, da sind so Momente, glaube ich, als Personalabteilung, was den Unterschied macht, dass man gerade dafür einen Blick hat. Alles andere, Programme etc., das kann man aufsetzen, das kann man in Coffee Corner Session, in Feedback Runden etc. rausfinden, gut planen. Aber da gibt es bestimmte Momente im Leben, das war damals bei Corona das, als der Krieg in Ukraine angefangen hat, war auch so ein Moment, wo die gesamte Gesellschaft und damit auch die Belegschaft auch aufgewühlt war. Also was macht man? Man kann es ignorieren oder man macht das zu einem Thema und sagt, okay, euch geht's privat so, uns auch so, aber lass uns im Betrieb darüber reden, gehen wir mit diesen Gefühlen um, wie könnt ihr euren Kindern das Ganze erklären und so weiter und so fort. Das bleibt hängen und das sind Momente, die auch bei mir dann hängen geblieben sind und gar nicht all die anderen Sachen, die vielleicht mehr kostenintensiv waren, auch bestimmt gute Experiences unterbreitet haben, aber das sind Momente, die einen Unterschied gemacht haben, auch für mich.
Aber das ist menschlich ganz besonders und kommt dem nahe, was du von deinem Herzen erzählt hast, dass du in deinem Herzen ein gütiger Mensch bist. Und um den Kreis jetzt nochmal richtig aufzumachen, du bist allerdings auch ein disziplinierter Mensch. Denn ich habe gerade in Erinnerung, dass du vor wenigen Tagen geschrieben hast, warum auch immer eigentlich, es ist immer noch ein Arbeitsverhältnis und du erinnerst dann an Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und hast dann den Ausruf, das ist nicht sexy, aber wahr. Also du bist in Zeiten der Not, hilfst du, so würde ich das sehen, ja. Gütig. Und in Zeiten, wo jetzt wirklich anzupacken ist, erinnerst du daran, was eigentlich die Rechte und Pflichten jedes Einzelnen sind.
Genau, da kommt ein bisschen unser juristischen Background manchmal raus. Aber das hat wenig mit Juristerei diese Post zu tun gehabt, sondern also alles, was ich schreibe, hat irgendeinen Anlass. Wenn ich am LinkedIn schreibe, irgendwas, was triggert mich da an. Und es sind der Post richtet sich an Minderheiten, aber am Ende des Tages darf nicht LinkedIn zu einem Ort verkommen, wo alle nur Utopien predigen, appellen und von einer Welt ausgehen, wo alle sich sozial erwünscht verhalten und es sind immer die bösen Führungskräfte und Arbeitgeber, die das nicht tun. Und hier war einige Beispiele oder Gespräche hatte ich in Erinnerung und wir wissen ja auch als Personaler, Thomas, dass es auch nicht alle sich fair verhalten, wenn es Freiheiten gibt, sondern es gibt immer den einen oder anderen, der eben diese Freiheiten missbrauchen oder bewusst oder unbewusst. Und da habe ich einige Beispiele gehört und die Führungskräfte waren ein bisschen verunsichert. Ja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich gucke, was von mir erwartet wird, gerade im LinkedIn-Bubble, dann habe ich schon Angst, wenn ich jemanden darauf anspreche, dass ich dann als eine schlechte oder böse Führungskraft dann gelte. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, diese Gefühle bei manchen Führungskräften, dass sie sich so unter sozialen Druck fühlen. dass sie manchmal Schwierigkeiten am Tacheles zu reden, ohne dass sie Angst haben, dann sich ins Haus zu schießen. Und da war nochmal eine Erinnerung zu sagen, ja, es geht. Im Leben ist es vielfältig. Es gibt manche Menschen, die eben diese Freiheiten ein bisschen zu eigenwillig interpretieren. Also wenn jemand das Angebot von hybriden Arbeiten dazu nutzt, nur von zu Hause zu arbeiten und nie an Teamtagen, Meetings teilzunehmen, und wenn man auch in Calls ist und immer die Kamera ausschalten, immer mit Verweis, ich kann nicht, mein Kind und mein was auch immer, das ist verständlich, wenn man es zeitlang macht, man auch bereit Verständnis für die Bedürfnisse anderer Menschen, aber wenn das nur so einseitig vonstatten geht, dann ist es etwas, was wo man dann auch mal zu Recht sagen darf, aber bei aller Liebe, wir machen alle mit an diesen Regeln, die wir haben, und immer noch ist es ein Arbeitsverhältnis, es ist immer noch ein Unternehmen, das auf Profit ausgerichtet ist, es ist kein soziales Unternehmen. Und am Ende, das Fundamentale muss stimmen. Über alles andere können wir noch immer noch reden.
Kawa, da berichtest du direkt live quasi von dem Spagat, den Führungskräfte häufig haben, zwischen menschlich handeln und dann doch wieder die Ziele des Unternehmens natürlich im Fokus zu behalten. Hattest du als Führungskraft deswegen schlaflose Nächte?
Nee, eigentlich bis zum Schluss nicht. Und als ich das hatte, bin ich dann auch gegangen. ja, das muss man auch ehrlich sagen. Es ist nun mal love it, change it or leave it. Und wenn man feststellt, dass man es nicht machen kann, und zwar in so einer Position, wie in der du und ich waren, da kann man sagen, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern und die Werte. Ich tauche unter, bis die Welle vorbei ist. Oder man steht dazu und dann zieht die Konsequenzen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis zum Schluss, habe ich immer das übereinander bekommen, die Unternehmensziele und die Mitarbeiterinteressen, weil es immer auch darum ging, dass wir nichts machen, was zwar betriebswirtschaftlich Sinn macht, aber auf Kosten der Mitarbeiter geht oder auf Kosten deren Gesundheit geht. Oder etwas, was wir auf der Bühne, wenn wir eine Mitarbeiterversammlung haben, nicht guten Gewissens erhobenen Hauptes auch erklären können. Du weißt, es gibt kleine Runden, sind die Manager manchmal Löwen, die erzählen, fordern irgendwelche Sachen, also gerade im C-Level. Und wenn es darum geht, das Ganze auch auf der Bühne von den Mitarbeitern zu erzählen, dann werden die auf einmal so kleinen Kätzchen. Und dann haben die doch nicht den Mut, das ist was anderes. Und das konnte ich sehr gut hinbekommen, egal was wir gemacht haben. Und es war bei SAP-Zeiten auch nicht so, dass es nur was zum Verteilen gab. Als ich angefangen habe, 2015, gab es die erste Restrukturierung von SAP, die ich mitgedesignt habe. Übrigens, die gilt immer noch, die Konditionen und die Rahmen. Das war 2017, 2019, 2023, 3000 Menschen weltweit müssten wir reduzieren, abbauen, habe ich mit meiner Organisation verantwortet. Aber auch da war mir wichtig, dass wir diese Sachen machen, aber gemäß unseren Werten und was wir predigen. Und dazu gibt es auch ein Interview von mir mit dem Human Resources Manager Magazin, was selten gibt von Personalchefs, die während der Restrukturierung oder kurz danach noch so offen sprechen über Personalabbau, auch noch in Zeiten, wo man eigentlich nicht damit schmücken wollte, so Anfang 23. Ja, das gehört dazu, wenn man es gut übereinander bringen kann, dann kann man es auch machen, und die Mitarbeiter haben auch Verständnis dafür, weil auch die wissen auch, dass die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit kann man sich nicht wegblenden. Das gehört zum Leben dazu. Man muss es aber auch erklären können, und das ist häufig möglich, wenn es notwendig ist, und häufig ist es nicht möglich, wie aktuell, wenn man die Diskussion zum Return to Office sich anschaut. Du bekommst ja auch mit, vielleicht, Thomas, in einige Unternehmen zwingen, die Leute ins Office zu kommen, mit furchtbaren Folgen. Und dann häufig liest man, ja, das wurde schlicht kommuniziert. Nur eine E-Mail wurde vom Vorstand versandt, es gab keinen Dialog mit Mitarbeitern und es wurde nicht diskutiert. Und ich habe mir ein bisschen darüber überlegt, könnte man das überhaupt besser erklären? Und dann komme ich zum Schluss eigentlich nicht. Also du kannst ja in so eine Diskussion, warum Menschen 3 Tage ins Office kommen müssen, ohne Sinn und Verstand, das kann man nicht erklären, weil dafür halt die Daten, die Empirie oder sonst was in allermeisten der Fälle fehlt. Also bleibt nichts anderes, als sich in einer einseitigen E-Mail zu beschränken als Vorstand, anstatt in Dialog mit Menschen zu gehen. Aber die Unternehmen, die tatsächlich die Zahlen haben, die sagen, wenn wir nicht schaffen, dreimal oder zweimal noch ins Office zu kommen, dann wird die Produktivität, unser Produktroadmap oder Kundenzufriedenheit, whatever etc., schlechter werden oder sind schlechter geworden. Das kann man auch leicht erklären, auch wenn es vielleicht eine unangenehme Maßnahme ist, individuell. Aber trotzdem muss man keine schlaflose Nächte haben, um auf deine Frage zurückzukommen, weil es dafür einen Grund gibt.
Okay, dann hast du mir da etwas voraus. Ich hatte viele schlaflose Nächte. Ich kann verstehen, wie du das jetzt schilderst. Ich erinnere mich auch sehr gut an das Interview, was du während des oder am Ende des Personalabbaus, also während des Personalabbaus gegeben hast. Ich denke, dass das ein super Beispiel dafür ist, wie wir miteinander in der Kommunikation bleiben müssen, also Führungskräfte und Mitarbeitende. Und es ist notwendig, das so zu erläutern. Ja, und es war ein schönes Interview. Kann man nochmal nachblättern für solche Situationen.
Danke. Und das ist auch jetzt zum Thema Führung, wo wir sprechen. Ich habe Führungskräfte immer gesagt, und so habe ich auch meine Rolle wahrgenommen, wir sind aus Sicht des Teams, also im kleinsten einer des Unternehmens, wir vertreten das Unternehmen, sind sozusagen die kleinen Vorstände der Geschäftsleitung. Und es ist unsere Rolle, nicht nur zu sagen, die da oben sagen das, ich muss es machen, dann braucht es mich nicht. Sondern meine Rolle ist es eben, dass was von oben kommt, was gemacht werden muss, mit dem, was ich selber für richtig halte und mein Team so richtig hält, das übereinander zu bringen. Wenn es nicht funktioniert, weil bestimmte Sachen aus meiner Sicht nicht richtig sind, dann ist meine Rolle, nach oben zu pushen, also zu streiten nach oben und dann die Aspekte, die möglicherweise aus meiner Sicht übersehen wurden, nach oben zu spiegeln, weil in der Regel meinen ja die Vorstände die Sachen ja nicht böse. In der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regeln. In der Regel meint es nicht böse, sondern die haben da bestimmte Gründe, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen. Aber die haben auch nicht alle Informationen auf dem Tisch. Also wenn bestimmte Sachen nicht bekannt sind, dann ist es die Pflicht von der Führungskraft, dafür zu sorgen, auch nach oben zu eskalieren und damit die richtige Entscheidung getroffen wird oder korrigiert wird. Übertragen auf meine Rolle, das habe ich im Vorfeld sehr viel gemacht, Thomas. Also in diesem Sinne von Change It, viele Sachen, die aus meiner Sicht nicht richtig waren, sollte man nicht machen sollte, etc., das habe ich mich sehr viel nach oben gerieben. Und das war das Anstrengende natürlich, aber das war aus meiner Sicht selbstverständlich, gehört es zu meiner Rolle, um dann zu sagen, wenn man dann rausgeht und in Umsetzung der Entscheidung ist, dass man sagen kann, ich habe alles Mögliche getan und wenn bestimmte Sachen trotzdem gemacht werden mussten, dann hatte ich dann Argumente, warum das trotzdem gemacht werden musste und das Argument war nicht, es wurde so oben entschieden, also mache ich das.
Genau, und um so zu handeln, wie du es jetzt beschreibst, gehört es für uns Führungskräfte dazu, einen gewissen Mut zu entwickeln. Und wenn man das so in sich als Selbstverständnis irgendwann trägt, dann braucht es dazu auch gar keinen Mut mehr, dann ist man automatisch so und bringt die Informationen an den Tisch, damit Entscheidungen eben eine höhere Qualität haben oder mindestens die Begründung für die Entscheidung in eine gute Qualität kommt.
Genau, das ja, ist, schöne Worte. Kann man auch was machen, Thomas, eine kurze Ergänzung. Also ein Unternehmen, das ist ja das Stichwort psychologische Sicherheit. Man kann als Unternehmen, muss man erstmal als Unternehmer erstmal so eine Umgebung schaffen, dass die Menschen ohne Angst zu haben, einfach ihre Meinung sagen können und auch streiten können und auch Widerspruch geben können, ohne irgendwelche Benachteiligungen und sonst was zu befürchten. Und da mangelt es natürlich in der Breite. Aber das kann man als Unternehmer ändern. Und als Führungskraft, wenn man diesen Mut nicht hat, dann in der Tat, das ist der Moment, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ob man den richtigen Job hat. Weil einer der wichtigen merkt man in der Führungskraft ist diese transformationale Energie, weißt du? Also wenn ich mich da durchhängen lasse und einfach nur exekutiere, was von oben kommt, dann habe ich zumindest einen sehr wichtigen Aspekt von der Führungskraft oder von der Führungsrolle habe ich irgendwie nicht verstanden.
Das sehe ich genauso. Ich sage für mich immer oder auch laut, es gibt viele Situationen, da erscheint die Veränderung, die man für notwendig findet, unmöglich. Und dann ist es genau die Aufgabe, durch Argumente, durch Zahlen, Daten, Fakten, Momente zu schaffen, diese Veränderung doch herbeizuführen, mit anderen zusammen, mit den Vorgesetzten zusammen. Und das funktioniert. Nicht zu jedem Moment, nicht in jedem Augenblick, aber es funktioniert. Und das ist dann ein smarter Weg, den man zu gehen hat. Und dann kann man stolz drauf sein, wenn man Dinge schafft, wie du das von dir erzählt hast, die seit 2017 im Unternehmen verankert sind und weiter gelten, auch wenn du nicht mehr da bist. Mhm. Das ist cool. Du, ich habe nochmal Richtung Ende ein leichteres Thema. Wir haben eben über Videoconferencing gesprochen und in der Corona-Zeit, dass da viele sich nicht sichtbar geschaltet haben. Du bist ja im Unternehmen eine Legende auch, wie du bei den Videokonferenzen so auftrittst. Da bist du ja nicht du, da bist du, was bist du denn dann?
Doch, das bin ich. Also ich bin
ja, das schon, aber irgendwie doch nicht. Erzähl mal.
Ja, das hat mit Anfang der Corona angefangen. Also, man muss ja viele Routinen sich ändern. Ja, vor Corona, vor Homeoffice-Pflicht ist man ja morgens aufgestanden, geduscht, angezogen und dann zur Arbeit gegangen. Und dann während des Homeoffice, jedenfalls bei mir und vielen anderen auch, die Routinen haben sich ein bisschen geändert. Einfach vom Schlafzimmer oder von der Küche, zack, ein Arbeitszimmer, wenn man ein Arbeitszimmer hatte. Und dann war es jetzt nicht so wichtig, dass man direkt nach dem Aufstehen duscht, sondern irgendwann im Laufe des Tages und auch nicht unbedingt die Haare so macht, wie man es nach dem Duschen macht. Jedenfalls bei mir, die wenigen Haaren, die ich mittlerweile habe. Und dann habe ich eine Funktion entdeckt, damals beim Videokonferencing, wo man virtuelle Hüte und sowas sich anlegen konnte. Und das kam mir sehr gelegen. Dann habe ich mich als Piraten immer verkleidet. Und dann erstmals war es natürlich lustig, in ein Gespräch reinzukommen. Die Leute waren erstmal erschrocken und dann ist Eis gebrochen. Das habe ich übrigens intern und extern auch gemacht. Das sieht man, glaube ich, ein Video irgendwo, wo ich auf eine Veranstaltung von Bertelsmann Stiftung auch so reingegangen bin. Und ein anderes hat Vorteil, weil ich musste mir um meine Frisur keine Sorgen machen. Das war verdeckt. War nicht so ganz IT-Compliance, dieses Tool einzuwenden. Und da gab es natürlich ein oder andere Meckern von unseren IT-Kollegen, aber die haben es dann weitestgehend geduldet. Und hat mich auch gefreut, dass es auch das eine oder andere Teammitglieder bei mir im Team auch inspiriert haben, sich auch diese Gimmicks sich zu benutzen. Das mache ich immer noch ab und zu. Und weil ich finde sowieso, das kommt mein Buch auch zum Ausdruck, dass Humor unterschätzt wird. Nicht nur im Leben, sondern auch im Arbeitsleben. Dass wir zu ernst durchs Leben gehen und Humor ja mega Kräfte ja auslösen kann. Wenn man vieles mal humoristisch oder mit Spaß sieht und so reagiert, hat man ganz andere Wahrnehmung der Umgebung. Und das kommt zu kurz. Und das habe ich übrigens im Arbeitsleben auch versucht so pushen, wo es immer ging, Humor reinzubringen. Nicht nur im Interaktion One-to-One oder im Team, sondern auch als Programm und Initiativen. Um nochmal daran zu erinnern, ein Lächeln macht einen Riesenunterschied.
Ja, Humor ist nicht nur ein Lächeln. Ich sehe es gerade bei meinem Buch. Manche sagen, das ist ja alles sehr ernst und ich muss dann lachen, weil man den Humor auch erkennen muss. Und so ist es, glaube ich, im Unternehmen auch, dass man das Gütige, das ist dein Wort, das Gütige erkennt. Wenn man das erkennt, dann hat der Humor auch keine Spitzen. Und viele haben ja Angst, dass Humor beißend ist, Sarkasmus ist. Und wenn man das rauslässt und wirklich charmant Humor ausübt, dann fällt vieles leichter. Du, das ist einer der Gründe, warum ich gefragt hatte, ob du ein Rebell im Herzen bist. Die Frage hattest du ja beantwortet. Ich hatte das Bild des Piraten, des Seeräubers, des Freibeuters, ja, auf der Videotafel, auf dem Monitor vor Augen. Und deswegen kam die Frage. Aber wir sind da ja durch. Ich habe noch ein Thema. Du bist, wenn man auf dein Profil schaut, ja auch Botschafter UNICEF-Flüchtlingshilfe. Und wir leben in schwierigen Zeiten. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben sehr viele Migrationsthemen in der Gesellschaft, auch als Einzelne, wenn wir betroffen sind. Was können wir Normales tun? Was sagst du als UNICEF-Botschafter? Was ist dein Wunsch, was wir machen?
Also ja, UNICEF ist, ich bin Botschafter für UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland. Das ist die Organisation, die Spenden sammelt für UNICEF. Also UNICEF ist wieder eine separate Organisation, die Regierungsspenden sozusagen sammelt. Das wusste ich auch nicht. Okay. Das sind zwei unterschiedliche Organisationen, aber die arbeiten natürlich zusammen. Ja, das Thema Migration ist ja total hot im Moment. Merkwürdigerweise, also ehrlich gesagt, doch, ich verstehe schon, warum das heiß ist. Aber wenn man tatsächlich einen Schritt zurückgeht und sich die Frage, was sind die größten oder die wichtigsten Herausforderungen für Deutschland, und da gibt es auch entsprechende Umfragen, die Antwort fällt unterschiedlich aus, aber wenn man ganz nüchtern auf das Thema anschaut, dann ist es eigentlich nicht Migration ganz oben, auch geopolitisch, aber eigentlich haben wir als Land andere Themen, die im Fokus stehen sollten. Und gerade ich kann damit sehr, mit der aktuellen Diskussion sehr viel anfangen, weil als ich 1990 nach Deutschland kam, gab es die gleichen Diskussionen. Und durch den Mauerfall und durch den Fall des Eisernen Vorhanges gab es auch Flüchtlingsbewegungen damals. Und das Ganze ist gemündet in Asylkompromiss, falls du dich daran erinnern kannst, 1993. Und davor gab es auch diese ganzen Anschläge auf Asylantenheimen und die Morde von Solingen etc. Irgendwie habe ich das täglich größtes Murmeltiergefühl, das Ganze wieder hochkommt. Gott sei Dank bis jetzt nicht so gewalttätig, wie es Anfang der 90er war. Und was damals mir gut getan hat, und jetzt würde ich mir auch wünschen, dass es anderen Geflüchteten ähnlich geht. Es ist zwar gut, dass die demokratische Mitte stark Paroli bietet und auch sehr engagiert, das sieht man auch an diesen Millionen-Demonstrationen vor kurzem, dass den Rechten hier das Feld nicht überlassen wird, aber wieder auf der zwischenmenschlichen Ebene ist es viel wertvoll. Also wenn man Menschen kennt mit Migrationshintergrund, egal ob sie geflüchtet sind oder nicht geflüchtet sind, ob es Nachbar sind oder die Mitschüler unserer Kinder sind etc., hier ein persönliches Wort auszurichten, Solidarität auszusprechen, insbesondere in den Bereichen, wo die sich wirklich bedroht fühlen, also wenn sie in bestimmten Stadtteilen, in einer bestimmten Stadt leben, wo sie häufiger diese Gefahr ausgesetzt sind oder in bestimmten Teil des Landes leben, das hilft wirklich unheimlich. Also man kann viel machen, aber in Kleinigkeiten reichen auch schon. Und mir hat damals auch sehr viel geholfen, wenn die Nachbarn oder Lehrer oder auch als ich auf der Arbeit gearbeitet habe, Leute einfach mich persönlich angesprochen haben und ihre Solidarität ausgesprochen haben. Das hat sehr viel Mut gegeben und auch das Gefühl der Zugehörigkeit, okay, die anderen sind mehr. Damals waren die Deutschen für mich anderen, weil ich noch nicht Deutscher war. Und habe mich dann dadurch viel besser und zugehöriger gefühlt. Also, wenn man Kleines machen will, dann einfach mal die Mitmenschen ansprechen.
Danke, Kawa. Ich suche am Ende unseres Podcasts immer ein kleines Giveaway. Was geben wir den Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg, was für sie gut ist, was ihnen hilft. Und wir nehmen heute deine Worte, gerade beim Thema Migration, Geflüchtete. Wenn wir jemanden sehen, wenn wir jemanden kennen, wenn wir jemanden in der Nachbarschaft haben, im Beruf erleben, dann einfach kleine, nette Gesten der Zuwendung, so wie du es beschrieben hast. Besser kann ich es mit Sicherheit nicht beschreiben. Das ist unser Giveaway für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denn es ist ja so, wenn ich etwas tue, was zwischenmenschlich funktioniert, dann bin ich ja selber beschenkt. Ja, also ja nicht nur ein Geschenk für den anderen. Das ist ja das Schöne am Menschlichsein. Du, wir sind aus meiner Sicht erstmal am Ende. Das könnten wir natürlich jetzt noch 3-4 Stunden weiterführen. So sind wir heute nicht unterwegs. Vielleicht können wir das gelegentlich wiederholen. Glaubst du an eine gute Zukunft Richtung New Work in diesem Sinne in unserem Arbeitsleben, so als Statement von dir zum Ende hin?
Auf jeden Fall. Und das könnte viel schneller gehen für viele, wenn die unsere beiden Bücher lesen würden.
Oh mein Gott, du bist der beste Marketingmensch, den ich kenne. Kawa, es war ein Riesenvergnügen. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind auch aus dem Häuschen. Es war viel Learning dabei, direkt von dir zu hören, wie du die Dinge siehst und vor allen Dingen, wie du sie erlebt hast. Das ist großes Kino. Ganz lieben Dank. Und ich freue mich, dich zu sehen. Zum Glück ist es schon morgen. Also, macht's gut. Lieber Kawa, dankeschön. Auf bald. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dankeschön. Auf bald. Macht's gut.
Dankeschön, Thomas. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.